eigentlich steht in den Treffpunkten ein anderes Thema. Aber ich habe dann doch gedacht, nein, ich möchte gerne jetzt über die Jahreslosung predigen heute am ersten Gottesdienst im Jahr. Von meiner Seite her nochmal alles Gute allen im neuen Jahr, Gottes Segen, dass wir seine Nähe erfahren und dass wir seine Liebe auch spüren und erleben, das wünsche ich uns allen. Die Jahreslosung, die wird ja jedes Jahr von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgesucht. Sie ist so schön, diese Arbeitsgemeinschaft, wie der Name sagt, ökumenisch besetzt, also katholisch, evangelisch und freikirchlich. Und ich gehe mal davon aus, dass dann auch die meisten Gemeinden und Kirchen sich nach dieser Jahreslosung auch ausrichten. Die diesjährige Jahreslosung entstammt dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 36. Da heißt es, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sind also eingeladen, neu über Barmherzigkeit nachzudenken. Ich denke, wer schon länger im Glauben steht, hat das sicherlich öfter schon getan, über Barmherzigkeit nachzudenken. Nun ist Barmherzigkeit ein sehr altes Wort. Alt zwar, aber bedeutsam, weil sich Gott selbst als einer vorstellt, der in seinem Wesen barmherzig ist. In 2. Mose 34 stellt sich der Gott Israels Mose vor. Nun dann schon das dritte Mal, aber dort auf dem Berg Sinai, ein entscheidender Ort, und dort ruft Gott, steht in der Bibel richtig, ruft Gott dem Mose entgegen, wer er ist. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden, also von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. So heißt es dort. So stellt sich Gott vor. Gleich an erster Stelle nennt Gott sich barmherzig. Hier sehen wir, welchen hohen und ersten Stellenwert die Barmherzigkeit zusammen mit der Gnade bei Gott haben. Er will zuerst, und das sollten wir auch jetzt am Anfang des Jahres ganz bewusst auch aufnehmen, er will zuerst als ein barmherziger Gott tatsächlich, als ein barmherziger Gott wahrgenommen sein. Ich finde das so schön. Mir ist das nochmal deutlich geworden, als ich das jetzt genauer mir angeschaut habe, wie Gott sich da vorstellt. Es kommt eben nicht zuerst erstraft, sondern zuerst kommt barmherzig und gnädig. Aber was ist nun eigentlich Barmherzigkeit? Zuerst einmal wollen wir uns das hebräische Wort für Barmherzigkeit näher anschauen. Ist doch die hebräische Sprache eine sehr bildhafte Sprache. Gott weiß, wir Menschen müssen uns ein Bild machen von den Dingen. Das sagen wir ja auch, ja, wir müssen uns mal ein Bild machen von den Dingen. Kann man ganz wirklich nehmen. Wir brauchen oft Bilder, um uns etwas gut vorstellen zu können. Und so ist im Hebräischen auch das Wort Barmherzigkeit mit einem sehr anschaulichen Bild verbunden. Das entsprechende hebräische Wort für Barmherzigkeit, Rahum, barmherzig sein, oder Raham, sich erbarmen, bedeutet nämlich, ganz interessant, Mutterschoß. Das Hebräische verortet also das, was wir Barmherzigkeit nennen, mit dem Mutterschoß. Übrigens kommt ja der Name Rahel oder Rachel vom gleichen Wortstamm her und bedeutet auch Barmherzigkeit. Dort auch Mutterschaf. Im Deutschen setzt sich das Wort aus Erbarmen und Herz zusammen. Es hat also etwas mit Erbarmen zu tun und etwas mit dem Herzen. Der Mutterschoß und dessen Bedeutung sind bei jedem Menschen, der auf dieser Welt lebt, als ein Urbild tief verwurzelt. Ich war ein kleines Kind. Das weiß doch instinktiv, wo der Ort der Geborgenheit ist. Wenn es Angst bekommt, sich einsam fühlt oder einfach nur Nähe und Zuneigung sucht, klettert es gewöhnlich ganz instinktiv auf den Schoß der Mutter. Dort fühlt es sich sicher, geborgen, angenommen und verstanden. Vielleicht erinnern wir uns ja selber noch an unsere eigene Kindheit, wo wir selber hochgekrabbelt sind, oder an unsere eigenen Kinder, die dann eben auch auf den Schoß gekommen sind, auch auf den Schoß der Väter. Aber ich denke schon, der Mutterschoß ist schon was ganz Besonderes. Eine Mutter, die eine gesunde Beziehung zu ihrem Kind pflegt, öffnet gern diesen vertrauten und sicheren Ort für ihr Kind. Mütter schützen gerne ihre eigenen Kinder. Wenn es hart auf hart kommt, sind Mütter für ihre Kinder sogar schon durchs Feuer gegangen. Denken wir an den Krieg. Und so ist Barmherzigkeit eben nicht nur ein Akt des Verstandes, dass ich sage, ich muss barmherzig sein, sondern Barmherzigkeit gründet noch einmal viel tiefer in den Emotionen, in den Gefühlen der Mutter. Dieses Bild müssen wir festhalten. Wenn wir wirklich verstehen wollen, was es mit Gottes Barmherzigkeit für uns Menschen auf sich hat. Denn das bedeutet ja, unser Gott fühlt mit seinen Emotionen und seinen Gefühlen mit uns Menschen mit. Hören wir das ganz genau? Gott fühlt mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen mit uns Menschen mit. Wie sollte es auch anders sein? Nur das, was auch in ihm selber lebt, kann er seinen Geschöpfen mitgeben. Also, dass wir Emotionen haben, Gefühle haben, das kommt ja von Gott. Wenn Gott keine Gefühle hätte, könnte er uns keine Gefühle mitgeben. Er kann ja nur das mitgeben, was in ihm ist. Also hat Gott auch Gefühle. Gott kennt ganz tiefe Gefühle. Wahrscheinlich fühlt er viel tiefer mit, als wir es jemals können. Deshalb werden wir auch schnell fündig, wenn wir in der Bibel nach Beispielen von Gottes Barmherzigkeit suchen. Ich habe das mal gemacht, habe gedacht, wo finden wir eigentlich in der Bibel Beispiele für Gottes Barmherzigkeit? Wenn das gleich an erster Stelle steht, müsste es auch ganz schnell zu finden sein. Auf einige wenige exemplarische Beispiele möchte ich gern hinweisen. Als Adam und Eva des Paradieses verwiesen worden, machte Gott der Herr Adam und Eva eigenhändig Röcke von Fellen und zog sie ihnen sogar an. Was für eine barmherzige Geste. Bevor sie in die Fremde mussten, stattete sie Gott mit diesen Dingen aus. Und wahrscheinlich blutete sein Herz, als er das tat. Ein weiteres Beispiel, nachdem Kain seinen Bruder Abel getötet hatte und für vogelfrei erklärt war, sprach Gott, wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte sogar ein Zeichen an Kain, damit ihn niemand erschlägt, wenn er ihn findet. Auch das lesen wir im ersten Mosebuch. Auch das ist ein Akt der Barmherzigkeit gegenüber Kain. Gott hat auch mit Kain mitgefühlt. Als das Volk Israel in Ägypten versklavt war, sprach der Herr zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Also Gott schaut auch das Elend an. Und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter. Gott fühlt Mitleid. Und das weckt seine Barmherzigkeit. Jona erlebte, wie Gott die Stadt Ninive vor dem Gericht bewahrte. Jona, der eigentlich überhaupt nicht Barmherzigkeit in dem Augenblick verspürte, sondern er wollte eigentlich zusehen, wie diese Stadt jetzt wirklich dem gerechten Gericht zugeführt wird. Da hat er sich unter so einen Baum oder so einen Busch gesetzt, der ist gewachsen, konnte am Schatten sitzen und sagt, jetzt gucke ich zu, wie die Stadt kaputt geht. Und dann sagt Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst, weil er wurde zornig, dass Gott nicht gerichtet hat. Dich jammert die Staude, die war eingegangen, um die du dich nicht bemüht hast, und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Auch ein wichtiger Hinweis, sogar an die Tiere denkt Gott. Aber eben auch an diese vielen Menschen. Gott hat tausendmal mehr Freude daran, Barmherzigkeit zu üben. Und sieht es als notwendiges Übel an, allerdings dann auch Schuld heimzusuchen. Das sagt die Bibel allerdings auch. Aber vor allem nun ist das Kommen seines einzigen Sohnes Jesus, welches wir zu Weihnachten ja gefeiert haben miteinander, der tiefste Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit eines jeden Menschen gegenüber. Wir kennen diesen bekannten Vers aus Johannes 3,16, der viel zitiert ist, aber der auch wirklich so zentral ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gottes tiefstes Ziel ist, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern dass sie ewiges Leben haben. So haben bereits zu biblischen Zeiten Menschen Gottes Barmherzigkeit ganz konkret und real erfahren dürfen. Und das spiegelt sich eben dann auch in den Gebeten wider, die diese Menschen gebetet haben. Wir haben ja ein großes Gebetsbuch in der Bibel, die Psalmen, zeugen ja davon, was die Menschen über Gott gedacht haben. Und in Psalm 103, ein bekannter Psalm zum Beispiel, lesen wir ja auch: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und so ähnlich lesen wir ja nun auch im Vers der Jahreslosung. Sinngemäß heißt es ja da: Erinnert euch an das barmherzige Handeln Gottes in eurem Leben. Also in deinem persönlichen Leben. Also dass wir nicht denken, bei dem anderen hat er ja barmherzig gehandelt. Nein, wir sollten uns daran erinnern, wie er an uns selbst, an mir, an dir barmherzig gehandelt hat. Und dann seid auch ihr barmherzig. Ist es doch so, aus einem leeren Glas, das ist nicht leer, kann ich noch draus trinken, aber aus einem leeren Glas kann man normalerweise nicht trinken. Ich selber muss mindestens einmal, um jetzt wieder im Bilde zu sprechen, auf den Schoß Gottes gekrabbelt sein, damit ich meinen Schoß für andere Menschen öffnen kann. Mindestens einmal muss ich Gottes Barmherzigkeit wirklich hautnah in meinem Leben erlebt haben, geschmeckt haben, gespürt haben, damit ich anderen Menschen Barmherzigkeit schenken kann. Wir sehen hier auf dem Bild, auf dem Schoß ist das Kind, dem Herzen der Mutter ganz nah. Dort hört es den beruhigenden Herzschlag. Wer auf dem Schoß sitzt, ist dem Herzen ganz nah. Und die Mutter umschließt das Kind mit ihren schützenden Armen. Der Herr Jesus hat uns mit einem ganz besonderen Gleichnis vor Augen gemalt, wie Gottes Barmherzigkeit ist. Das ist unübertroffen. Es ist ein sehr viel zitiertes, zugegebenermaßen, weil es ein sehr zentrales ist. Ein viel gepredigtes Gleichnis. Ihr werdet ahnen, welches es ist, weil dort das ganz zentral Gottes Wesen uns offenbart wird. Es ist das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Und wie ich finde, hat Rembrandt mit einem seiner Bilder sehr eindrücklich uns vor Augen gestellt. Ich habe das sehr lieb gewonnen, dieses Bild, muss ich sagen, weil das so viel drin steckt. Hier sehen wir, wie der heruntergekommene, heimgekehrte jüngere Sohn seinen Kopf im Schoß des Vaters betten darf. Ob Rembrandt auch davon gewusst hat, dass Barmherzigkeit Mutterschoß auch bedeutet im Hebräischen? Die Hände des Vaters ruhen auf dem Rücken des Sohnes. Eigentlich könnte man diesem Bild ganz schlicht, das heißt eigentlich der verlorene Sohn, ganz schlicht und einfach den Titel Barmherzigkeit geben. So wie man dem Gleichnis auch diesen Titel geben könnte. Wenn du wissen willst, was die Barmherzigkeit Gottes ist, dann schau dir dieses Gleichnis und dieses Bild ganz genau an. Im Zentrum des Bildes ist der Vater, der hier nur eins ausstrahlt: Barmherzigkeit. Daneben gibt es noch zwei wesentliche Personen. Das sind zum einen der kniende jüngere Sohn, und zum anderen der ältere Sohn, der in geradezu militärischer Haltung die Szenerie beobachtet. Irgendwie schaut er etwas neidisch auf seinen jungen Bruder herab oder auch vielleicht sogar etwas angewidert, wie sich der Vater hier gibt. Im Vorteil ist ja eindeutig der jüngere Sohn. Aber was hindert eigentlich den Älteren, ebenfalls diese Zuwendung des Vaters zu erleben? Ich muss es kurz machen. Es ist sein Stolz. Er war immer beim Vater, aber er hat nie im Schoß des Vaters gesessen. Nie im Schoß des Vaters geruht. Nie die Barmherzigkeit des Vaters an sich herangelassen. Für ihn ist diese Wesensart des Vaters ganz fremd geblieben. Unter uns Menschen gibt es auch heute zwei Gruppen. Die einen, die die Barmherzigkeit Gottes in ihrem Leben bereits geschmeckt haben, und die anderen, für die das alles fremd ist. Vielleicht ja aus Unwissenheit, weil sie meinen, der Gott der Bibel sei ein strenger, nur strafender Gott, der nur darauf achten würde, dass wir seine Gebote einhalten. Nun, das Gleichnis, das Jesus uns erzählt, belehrt uns eines Besseren. Es will sagen, sieh hin, auch dir steht diese heilsame Barmherzigkeit des himmlischen Vaters weit offen. Es gibt aber eben auch Menschen, die nicht nur unwissend sind, sondern deren unsäglicher Stolz hindert, sie daran Gottes Barmherzigkeit zu schmecken. Und das ist eine sehr traurige Geschichte. Sie weichen immer wieder aus und verstecken sich vor Gott. Aber dabei bleiben sie in ihrer Armut allein. So haben wir ein Kind, das es nie erleben durfte, im Schoß der Mutter Trost und Halt zu erhalten. Das ist wirklich traurig. Aber das muss nicht so bleiben. Wir dürfen im Gebet zu unserem himmlischen Vater gehen. Jeder Mensch, Jesus möchte, dass jeder, aber auch wirklich jeder das erlebt. Und wer es noch nicht erlebt hat, darf ruhig Sehnsucht danach haben. Und darf sich ausstrecken danach. Und darf den himmlischen Vater bitten, Herr, zeig mir doch, wie es bei dir, und man kann ruhig auch im Bilde bleiben, wie es bei dir auf deinem Schoß, an deinem Herzen ist. Dann wird Gott auch dir seine Hände auf den Rücken legen, dich trösten und stärken. Denn in der Hauptsache bewirkt Barmherzigkeit zwei Aspekte. Trösten und stärken. Das sind die beiden Aspekte, die Barmherzigkeit bewirken. Gott tröstet, wie eine Mutter tröstet. Hatten wir 2016 als Jahreslosung. Können sich manche vielleicht noch daran erinnern. Gott tröstet, wie eine Mutter tröstet, heißt es bei Jesaja im 66. Kapitel. Diesen tröstenden Aspekt der Barmherzigkeit Gottes stellt Rembrandt mit der vom Betrachter aus linken Hand dar. Wer genau hinschaut, sieht es eine Frauenhand. Also Rembrandt kannte sich in der Bibel aus. Wie eine Mutter tröstet, so ist Gott. Die rechte, die männliche Hand, steht hingegen für den zweiten Aspekt der Barmherzigkeit Gottes, den wir auch bei Jesaja finden, im 42. Kapitel. Da heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ist das nicht wunderbar? Dort, wo vielleicht nur was ganz wenig glimmt, da wird Gott nicht draufgehen, sondern draufhauen und sagen, ganz ausmachen. Oder wo das Rohr, das Schilfrohr, ja, geknickt ist, wird Gott nicht noch richtig, wie so kleine Jungs, ja, das zerreißen. Nein, er wird es stützen und stärken und den Docht bewahren, dass das Feuer wieder entfacht werden kann. Es ist die väterliche Hand Gottes, die nicht zerbrechen, nicht auslöschen, sondern die den Rücken uns stärken möchte. Nicht zuletzt speist sich Gottes Barmherzigkeit, sein Erbarmen und sein mitfühlendes Herz ganz grundsätzlich aus der Gerechtigkeit, die Jesus Christus am Kreuz für uns erworben hat. Der Sieg am Kreuz über Sünde und Schuld, Tod und Teufel, ist die eigentliche Grundlage für Gottes Barmherzigkeit. Auf dieser Grundlage kommt er uns mit seiner Barmherzigkeit entgegen. Der Herr Jesus selbst, der Herr Jesus Christus selbst, hat uns den Platz am Herzen Gottes, des himmlischen Vaters, mit seinem teuren Blut erkauft. Ganz allein und nur auf dieser Grundlage fordert uns die Jahreslosung 2021 auf, nun auch gegenüber anderen Menschen Barmherzigkeit zu üben. Ich erinnere nochmal an das leere Glas. Ein leeres Glas kann nicht satt machen, kann nicht Durst stillen. Und so ist es auch mit uns. Wir müssen erst zuerst mit Barmherzigkeit angefüllt sein, damit wir Barmherzigkeit weitergeben können. Anders geht es gar nicht. Und anderes verlangt Gott auch gar nicht von uns. Weil dann wird es Krampf und dann wird es so anstrengend. Und am Ende merken wir können es gar nicht. Das können wir ausschließlich nur bei unserem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist lernen. Aber ganz besonders sehen wir die Barmherzigkeit Gottes eben, wenn wir uns auf den himmlischen Vater in diesem Fall konzentrieren. Deshalb steht auch der Vater im Mittelpunkt des Gleichnisses von den verlorenen Söhnen. Wollen wir uns den himmlischen Vater noch einmal genauer anschauen? Im Gleichnis sehen wir, wie der Vater warten kann. Er wartet auf die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Er hält auch die ablehnende Haltung des älteren Sohnes aus. Barmherzig sein heißt, sich nicht dem anderen zu verschließen, selbst wenn man von ihm Ablehnung erfährt. Gar nicht so einfach. Wir sind dann ganz schnell und sagen, ach, dann geben wir den auf. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist menschlich, ich kenne das ja auch. Aber so ist die Barmherzigkeit nicht. Das dürfen wir lernen, das dürfen wir auch in diesem Jahr buchstabieren. Dürfen wir lernen, dürfen wir neu aufnehmen und sagen, okay, ich will ihn nicht loslassen, ich will ihn nicht abschreiben oder sie abschreiben, sondern ich möchte dennoch mich nicht verschließen. Das ist gar nicht so einfach. Der Vater hält den Ort seiner Geborgenheit und den Ort des wahren und heilvollen Lebens für seine Söhne offen. Halten wir auch Orte des Lebens offen. Für andere Menschen, auch in unserer Gemeinde gilt das. Das gilt für eine Gemeinde auch. Auch für die Landeskirche, die Gemeinschaft. Ganz wichtig. Dass wir, mir geht es ja auch manchmal so, wie jemand lange nicht da gewesen ist, so, schreibt man leicht ab. Das sollen wir nicht machen. Barmherzigkeit lehrt uns etwas anderes. Gottes Barmherzigkeit. Das wäre ein Punkt, den wir mit ins neue Jahr nehmen können, der uns als Aufgabe gestellt ist, von der Jahreslosung her. Weiterhin, es fällt Rembrandt auf, Rembrandt malt den Vater als einen alten Mann. Als will er sagen, der himmlische Vater hat keine eigenen Ambitionen. Keine eigenen Ambitionen, mit denen er sich selber noch verwirklichen will oder die er in den Söhnen verwirklicht sehen will. Er öffnet sich den Söhnen bedingungslos. Er benutzt sie nicht für seine Zwecke. Und dann können wir ein weiteres lernen. Barmherzig sein heißt, andere nicht für die eigenen Zwecke benutzen. Gilt auch für die eigenen Kinder. Nicht für die eigenen Zwecke benutzen, auch wenn das manchmal schwerfällt. Auch in der Gemeinde gilt das. Die Gemeinde lebt davon von Freiwilligkeit. Ja, dass Menschen freiwillig kommen und sagen, weil Gott so barmherzig ist, will ich auch mitarbeiten. Nicht Druck, deswegen üben wir auch keinen Druck aus. Voll ist auch nicht. Sondern Freiwilligkeit, nicht für die eigenen Zwecke. Bei dem Vater ist auch nichts an Herrschsucht und keinerlei Machtgehabe zu sehen. Übrigens beim älteren Sohn sieht man schon ein bisschen, ne? Die Barmherzigkeit aber entscheidet sich dafür, nicht zwingend Macht über den anderen ausüben zu wollen. Ein weiterer Punkt. Der Vater nimmt keine Haltung an. Beim älteren war es anders. Warum nimmt er keine Haltung an? Damit er den jüngeren Sohn halten kann. Der Vater verfolgt keinerlei ideologische Ideale. Er ist ganz frei von Ideologie. Während Ideologie und jegliche ideologischen Ansätze immer und ganz zwangsläufig in ein Feind-Freund-Schema, in die vermeintlich Guten und die vermeintlich Bösen hineinzwängen, wendet sich die Barmherzigkeit immer ganz ideologiefrei an den Menschen. In der heutigen Zeit auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich spüre manchmal, dass wir wieder so in ideologisches Denken hineingezwungen werden, manchmal, das nicht gut ist. Barmherzigkeit ist frei von Politik. Ihr geht es nicht um Haltung, also der Barmherzigkeit, sondern um Heilung. Nicht um Haltung, sondern um Heilung. Ihre Triebfeder ist allein die Liebe. Rembrandt malt den Vater nicht nur als alten Mann, sondern er scheint auch blind und taub zu sein. Die Barmherzigkeit verharmlost nie das zerstörerische Werk der Sünde. Das tut Barmherzigkeit nicht, weil sie weiß, wie krankmachend, todbringend Sünde ist. Aber sie ist blind und taub für die zerstörerische Macht der Vergangenheit. Sie hört nicht auf das Gerede der Leute über den anderen. Barmherzigkeit deckt vielmehr die Sünde zu. Sie ist daran interessiert, Neuanfänge zu ermöglichen und öffnet dem Leben neue Perspektiven. Was für ein geistliches Programm bietet die Jahreslosung für jeden von uns, persönlich im Umgang mit anderen Menschen und für das Leben in unserer Gemeinde. Das ist ein Ackerfeld, das jeder von uns gut beackern kann und sollte. Vielleicht haben wir uns ja, je älter man wird, gibt man sich immer weniger Vorsätze fürs neue Jahr. Ich glaube, es gibt viele hier, die haben sich keine neuen Vorsätze gegeben. Vielleicht gibt es auch welche, kann sein. Ich laufe jetzt statt 8 Kilometer, 10 Kilometer oder so am Tag. Die Jahreslosung 2021 aber bietet uns einen sehr sinnvollen und heilsamen Vorsatz an. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.